Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Heute habe ich mal wieder einen Gast da, und zwar Karin Hohn. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube, es war 2018 beim Seminar. Und dann hast du auch Unternehmertraining gemacht und ein bisschen im Bereich Recruiting tätig. Beschäftigst dich da auch mit Themen wie KI und so weiter. Und dazu wird heute unser Gespräch sein. Aber vielleicht stellst du dich selbst mal vor kurz.
Mein Name ist Karin Hohn. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von der Job Ambition GmbH in der Nähe von Stuttgart. Tatsächlich, die Job Ambition war deutschlandweit die erste HR-Agentur im Bereich Social Media Recruiting. Zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch keine sozialen Netzwerke großartig in Deutschland gab. Also wir hatten zum Beispiel keine deutsche Version von Facebook, keine deutsche Version von LinkedIn. Es gab eigentlich nur Xing zu dieser
StudiVZ,
Zeit.
StudiVZ, was ich noch erinnern kann.
Ich habe über StudiVZ rekrutiert tatsächlich auch.
Okay.
Und genau, und das war so, was wir zur Verfügung hatten. Wir hatten Blogs und Foren zur Verfügung. Und da sind wir eingestiegen. Mhm. Das haben wir viele Jahre gemacht und haben dann übergeschwappt auch tatsächlich zu externen Recruiting-Abteilungen, wo wir auch Kunden ganzjährig betreuen.
Mhm. Spannend. Jetzt bist du dann seit StudiVZ, wann sind die auf Pleite gegangen? 15 Jahre ja bestimmt. Also heißt mindestens 15 Jahre bis jetzt in dem Bereich tätig. Jetzt sind unsere Zuschauer ja Unternehmer, ich sag mal typischerweise so 3 bis 100 Mitarbeiter. Und es gibt doch relativ viele, die mit dem Recruiting ihre Schwierigkeiten haben und mir immer sagen, sie finden keine Mitarbeiter. Jetzt hast du ja mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet. Was würdest du sagen, sind so erstens die Hauptfehler, aber dann auch so die Hauptansatzpunkte, wo ich schnell bessere Ergebnisse erzielen kann?
Ja, schnell und besser.
Ja. Fangen wir erstmal mit den Fehlern an vielleicht.
Genau, von den Fehlern her, die man machen kann, ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist nicht zu wissen, was man eigentlich sucht. Das ist tatsächlich der häufigste Fehler, der uns begegnet. Auch kein bewusster Fehler, sondern die meisten gehen einfach los, haben vielleicht einen Bedarf, weil sie eine Stelle nachbesetzen müssen, schauen nicht genau hin, was braucht das Unternehmen jetzt, was braucht das Unternehmen vielleicht in der Zukunft, sondern besetzen eigentlich eine vergangene Position nach. Das war der erste Fehler. Und dann hat man natürlich immer diesen Rattenschwanz. Es geht eigentlich immer weiter. Und auch das Entwicklungspotenzial, das man eigentlich zur Verfügung hätte, wenn man eine Position neu besetzen kann, das ist ja auch eine Chance, das wird einfach nicht gehoben. Also das ist, was wir häufig beobachten. Was man natürlich auch für Fehler machen kann, ist dann eben später in der Personalauswahl. Also erstens, wo schreibe ich diese Stelle aus? Mache ich Active Sourcing, also eben die Ansprache auch über soziale Netzwerke? Mhm. Gehe ich vielleicht über Mitarbeiterempfehlungsprogramme? Über welche Kanäle gehe ich überhaupt? Ne, das beeinflusst ja auch, was überhaupt in den Trichter hineinkommt. Mhm. Und dann später natürlich auch, was wähle ich aus dieser Grundgesamtheit, die im Trichter ist, dann tatsächlich auch aus? Und da kann man zwei verschiedene Fehler machen, den Alpha- und den Beta-Fehler. Man kann jemanden einstellen, der nicht geeignet ist, oder natürlich auch das Gegenteil davon. Also das ist immer so eine Abwägungsfrage. Fehler kann man genug machen. Man kann aber auch viel richtig machen, wenn man es richtig tut.
Ja, meine Beobachtung, wenn mir Leute sagen, sie finden keine Mitarbeiter, ich stelle dann immer eine Gegenfrage, die lautet, wie viel Zeit und Geld investierst du in die Mitarbeitersuche? Und dann ist meist ziemlich essig. Das heißt, letzten Endes, ich glaube, es ist genauso wie im Vertrieb. Ich kriege nur dann Kunden, wenn ich entsprechend Energie reinstecke. Bei der Mitarbeitersuche genau das Gleiche. Und ich glaube, da fängt es ja bei vielen kleinen Unternehmen gerade schon mal an. Da ist gar niemand, der die Energie aufbringen könnte. Der Chef ist, sagen wir mal, 70 Stunden in der Woche beschäftigt und Mitarbeiter für Recruiting gibt es nicht. Und ich glaube, das sind auch genauso Punkte, wo du helfen kannst dann, oder?
Definitiv. Also das sind genau die Punkte, wo wir auch beauftragt werden, als Partner dann auch zur Verfügung zu stehen. Gerade auch für Unternehmen, die sagen, wir haben vielleicht nicht die Zeit, aber wir haben auch nicht die Kompetenz dazu, natürlich. Ja. Na, also wirklich zu sagen, wer passt denn optimal? Und da nehmen wir natürlich einiges ab. Also was wir immer tun, ist genau da reinzugehen, dass wir starten mit einem Briefing, mit einer Analyse auch dieser Position, die zu besetzen ist. Was sich dabei häufig zeigt, ist, manchmal suchen Kunden zwei Positionen. Und wenn man da einmal richtig zuschneidet, kann man aus zwei sogar eine machen. Aber die vielleicht ein bisschen höherwertiger. Also wie verwendet man die Ressourcen, weil du sagst, na, welche Mittel verwendest du im Recruiting? Und wie verwendet man diese Mittel dann auch letzten Endes? Und spart man nicht am Ende des Tages dann doch auch dadurch? Ja. An der richtigen Stelle.
Ja, also ich glaube tatsächlich, die Art und Weise, wie bei Recruiting und die Kosten da gedacht werden, ist an ganz vielen Stellen falsch. Weil man spart erstmal Zeit und Geld und Experten, um Leute zu finden, die hinterher nicht passen, dann wieder gehen und unglaublich viel Geld kosten. Oder um keine Leute zu finden, was das Unternehmen ja auch Geld kostet, in Form von Umsatzausfall. Und da wirklich sich klar zu machen, was das eigentlich für einen Wert hat, die richtigen Mitarbeiter zu finden.
Ja, du sprichst jetzt natürlich die Opportunitätskosten an, was so eine Stelle unbesetzt geblieben kostet. Und ich glaube, da schauen wir als Unternehmer auch zu wenig hin. Was entgeht uns da tatsächlich auch und welche Kosten werden überhaupt entstehen, eigentlich an der bewussten Wahrnehmung vorbei? Genau. Tatsächlich, ja.
Ja, also ich habe das mal für Unternehmercoach ausgerechnet. Also wenn wir eine unbesetzte Stelle haben, mit den ganzen Folgekosten, die da dranhängen, kommen wir so auf etwa 35.000 Euro Verlust pro Monat für eine unbesetzte Stelle. Und als ich mir das mal bewusst gemacht habe, sind wir danach völlig anders an die Personalsuche rangegangen.
Absolut. Na, da investiert man dann natürlich auch an der richtigen Stelle und hat dann am Ende eben nicht diesen Batzen an Kosten, der übrig bleibt.
Ja. Jetzt hast du gesagt vorher, es ist wichtig zu wissen, wen man sucht. Und ich glaube, viele Unternehmer sagen erstmal, ja, ich suche einen Programmierer oder ich suche einen Dachdecker, aber das ist ja viel zu flach und oberflächlich. Wie würdest du das differenzierter angehen?
Also generell muss man schauen, wen suche ich fachlich natürlich. Mhm. Ne? Ja. Und da ist ein Entwickler nicht ein Entwickler. Mhm. Das weiß jeder, selbst ein Softwareentwickler in ein und derselben Programmiersprache kann in unterschiedlichen Unternehmen ganz, ganz anders aussehen. Ja. Der eine hat vielleicht einen Projektmanagementanteil dabei, der andere soll vielleicht weiterentwickeln, der nächste soll vielleicht eine ganz andere Aufgabe machen. Na, also das ist wirklich, also ich habe hunderte von Projekten selber vor Ort gesehen und ich kann dir sagen, jedes war anders. Okay. Also jedes ist individuell und deshalb kann ich eben nicht hergehen und eine Ausschreibung kopieren, ist auch sehr beliebt. Ja. Ich gehe online, gehe in eine Stellenbörse, nehme eine Ausschreibung und die klingt gut und die schreibe ich dann aus. Und ich glaube genau, und das ist der Fehler, weil damit sendest du natürlich etwas aus und das ist ja wie ein Magnet, du ziehst dann genau die an, die eigentlich für dein Nachbarunternehmen richtig sind. Und das ist eben auch ein großer Fehler an der Stelle.
Ja. Gut, das führt ja dann auch zur Schwierigkeit. Also wenn diese Stellenanzeige wirklich gut formuliert ist, hat sie eine bestimmte Ausstrahlung.
Richtig.
Dadurch zieht sie bestimmte Leute an, dann kommen sie zu dir, um sich vorzustellen. Du bist aber ganz anders und dann fühlt sich das mehr.
Ja, genau. Da kommt dann kognitive Dissonanz, nennt man das in der Psychologie beispielsweise. Ne? Das passt nicht zusammen. Der Mensch merkt auch, hier stimmt irgendwas nicht, wenn er im Gespräch ist bei dir. Ne? Oder du merkst vielleicht auch selber, die ich angezogen habe, das passt irgendwie so gar nicht zu mir. Genau. Das ist mal so der fachliche Aspekt und da gehen wir eigentlich auch schon fließend in den persönlichen über. Mhm. Ne? Also fachlich die Skills natürlich ganz genau aufzunehmen und zu schauen, wen brauche ich wirklich. Finde ich ganz, ganz wichtig, aber eben nicht nur mit dem Blick nach hinten, wen habe ich mal gebraucht, sondern mit dem Blick auf jetzt, wen brauche ich aktuell und gerne auch schon nach vorne spickend, wen braucht mein Unternehmen, wenn es seine Reise als Unternehmen weiter antritt. Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da vorausschauend rekrutiert. Jetzt sind wir bei der Fachlichkeit, jetzt kommt es natürlich auch auf die Person an. Und das ist genauso ein wichtiger Faktor. Ich persönlich würde sagen, er ist fast noch wichtiger als die Fachlichkeit, weil die kannst du trainieren. Aber die Persönlichkeit zu entwickeln, das klingt immer so spannend. Du bist der Experte darin. Du weißt, wie schwierig das ist. Da kann man immer ganz viel reden, aber am Ende des Tages die, die es dann auch umsetzen und sich tatsächlich entwickeln und wachsen, ich glaube, da muss ich dir nicht sagen, das sind nicht so viele. Und dementsprechend ist der Mensch doch ein Gewohnheitstier und ein Mensch hat einfach seine Einstellung. Und wenn diese Einstellung stabil ist und wenn da nichts Großartiges passiert, dann bleibt der Mensch, was er ist. Und dementsprechend muss ich mir natürlich ganz genau anschauen, wen hole ich mir da ins Haus. Und
Absolut, ja.
also das ist auch gar nicht wertend gemeint, ne? Jeder Topf hat seinen Deckel, das ist überall in Ordnung. Aber passt dieser Mensch von seiner
Ja.
Persönlichkeitsstruktur zu mir als Unternehmer? Das ist natürlich schon ganz wichtig, ne? Weil das ist der stabilste Punkt der Unternehmer. Aber passt er auch ins Team, das da ist oder in das Team und auch hier vorausschauend, das ich vielleicht mit aufbauen möchte?
Ja. Und dazu muss man natürlich wissen, was für eine Persönlichkeit suche ich eigentlich. Und ich meine, guckt man sich viele Stellenanzeigen an, da steht dann halt drin, motiviert, teamorientiert und selbstverantwortlich. Ich glaube, auch das ist viel zu oberflächlich, weil das suchen ja letzten Endes alle irgendwie und das ist ja nicht das Unterscheidungsmerkmal.
Da sind wir jetzt fast schon beim Prompten im KI-Bereich, oder? Ich suche motivierte Leute. ChatGPT
Ja.
sucht mir motivierte Leute. Ja, das ist genauso wie beim Prompten tatsächlich, ne? Also es ist oberflächlich und oberflächlich bedeutet, es ist nicht definiert. Was bedeutet Motivation? Für den einen ist Motivation, der Mitarbeitende kommt ins Office. Das zeigt Motivation, Reisebereitschaft, whatever in der heutigen Zeit, ne? Für den anderen ist Motivation, dass der Mitarbeitende abends um 22 Uhr aus dem Homeoffice noch die E-Mails beantwortet. Für den dritten ist Motivation, dass der Mitarbeitende keine Überstunden macht, weil er auf seine Ressourcen achtet, um sich langfristig zu motivieren. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 10 Beispiele nennen, was Motivation sein könnte. Und das immer genau beim Thema, ich muss lernen zu definieren, was ich möchte. Und es ist nicht so einfach zu sagen, ich brauche jemand Motiviertes und der andere versteht das genauso. Das kann ich nicht erwarten.
Ich glaube, dazu braucht man auf jeden Fall jemanden, der einen challenged und hinterfragt, weil sonst, wenn man jetzt einfach selbst was macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, genau solche Worthülsen wie motiviert oder teamorientiert oder was weiß ich was aufzuschreiben. Und da braucht es, glaube ich, jemand, der fragt, was meinst du denn mit motiviert? Was meinst du denn mit teamorientiert? Und dann wird es interessant.
Richtig.
Jetzt hast du gerade gesagt, KI und Recruiting. Lässt sich KI dort, also ich meine gut, dass das Konzerne irgendwie KI nutzen, um Bewerbungen lesen zu lassen und vorauszusortieren, das ist ja mittlerweile einigermaßen bekannt, aber lässt sich KI auch für Kleinunternehmen gut einsetzen im Recruiting-Bereich?
Also wir bei Job Ambition haben tatsächlich 2018 unsere eigene Machine Learning-Anwendung
Okay,
entwickelt.
geil. Das ist früh, ja.
Ja, das ist früh.
Ja.
Ich sage es mittlerweile auch gar nicht mehr, weil jeder zeigt mir den Vogel, aber es ist genauso. Wir haben
Okay, krass,
tatsächlich auch
ja.
ein Startup daraus ausgegründet, nämlich den ersten Active Sourcing Assistant im KI-Bereich. Was haben wir gemacht? Wir haben zunächst einmal, die Geschichte ist, wir haben einfach unsere Excel-Liste nicht mehr aufbekommen. Also wir sind ja im Recruiting, arbeiten ja tagtäglich im Recruiting und haben ganz viel auch dokumentiert zu Kandidaten, zu Anforderungen, zu Skills. Das war mir immer ganz wichtig. Ich war irgendwie schon seit dem Studium so ein Daten-Nerd, deshalb haben wir bei Job Ambition immer sehr viel erfasst. Und hatten irgendwann so eine große Liste, dass die Mitarbeitenden kamen und gesagt haben, die Liste geht nicht mehr auf. Wir brauchen
Okay.
5 Minuten, bis die Liste aufgeht. Also okay, jetzt müssen wir was tun und haben angefangen zu automatisieren, unsere Prozesse tatsächlich auch. Und was hilft das im Recruiting? Ich habe natürlich vollständige Transparenz. Also ich kann wirklich mit einem Knopfdruck, wenn ich im Bereich der Automatisierung bin zum Beispiel, meine ganzen KPI auswerten. Ich kann schauen, was habe ich für eine Time to Hire, was habe ich für eine Time to Interview. Was habe ich für eine Quote, sage ich mal, wer kommt eigentlich vom Interview und den nächsten Auswahlschritt? Das ist ganz wichtig, um auch die Qualität des Prozesses einschätzen zu können. Weil wenn ich ganz viele Bewerber im Prozess habe, aber die fliegen immer an einer Stelle raus und ich habe keine Transparenz darüber, dann kann ich den Schritt nicht verbessern. Ne? So was zum Beispiel ist so ein Anwendungsfall. Was wir dann gemacht haben, ist, wir sind hergegangen und haben gesagt, okay, Wir schauen mal, ob wir Predictions machen können. Und das war, also wenn ich von KI spreche, spreche ich definitiv eher von einer Machine Learning Anwendung mit eigenem neuronalen Netzwerk. Das ist ein bisschen was anderes wie GenAI Sprachmodelle, LLMs.
Ja, ja.
Ne? Aber es ging im Grunde darum, Predictions erstellen zu können, sodass wir sagen, wir gehen zum Beispiel auf ein öffentlich verfügbares Profil, Social Media Profil, was auch zu beruflichen Zwecken genutzt wird. Da haben wir etliche Gutachten drüber gemacht, ob wir das überhaupt dürfen. Dürfen wir? Und, und schauen uns das Profil an, lassen sozusagen unsere KI drüber laufen und die gibt uns aus, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Kandidat wechselbereit ist, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Kandidat matcht zu den Anforderungen des Kunden und gibt uns gleichzeitig vergleichbare Kandidatenvorschläge, wo auch bolsche Apparaturen, die wir jetzt für die Suche nutzen, zum Beispiel automatisiert im Hintergrund ablaufen und uns einfach Vorschläge machen. Also das ist alles möglich. Mittlerweile
das
kann man
ja, das macht ja das Ganze sehr viel schneller vermutlich. Es kostet viel weniger Zeit und auch effizienter, weil ihr dann eher die richtigen Leute ansprecht und mit den anderen gar nicht mehr so viel Zeit verbraucht, oder?
Das ist genau der Punkt, warum wir es gemacht haben. Also eigentlich wollten wir, eigentlich war es ein crazy Experiment. Wir haben damals mit der Hochschule für Technik in Stuttgart zusammengearbeitet, mit Python-Entwicklern, mit Datenanalysten. Und Ziel war es eigentlich, unser Bauchgefühl zu automatisieren, in eine KI zu übersetzen.
Spannend, ja.
Es ist nicht so gut geworden wie unser Bauchgefühl, muss ich gleich sagen.
Ja. Gut, aber wenn es das Bauchgefühl, sagen wir mal, unterstützt, indem es schon mal, sagen wir mal, die Hälfte aussortiert, wo das Bauchgefühl auch Nein sagen würde, dann kann man sich auf die andere Hälfte viel stärker konzentrieren.
Richtig.
Spannendes Einsatzgebiet. Mhm. Und ich hätte jetzt so das Bild, das klingt erstmal so groß. Ich meine, für euch als Unternehmen, die ihr das professionell macht, ist klar, da passt es gut. Aber ich hätte jetzt eher so das Bild, das ist was Konzerne nutzen. Ist es auch jetzt für Kleinunternehmen, die hin und wieder mal, was weiß ich, so 2-3 Stellen pro Jahr besetzen, geeignet?
Nein. Also gerade im Recruiting-Bereich, es ist eben ganz viel Hype auch meiner Einschätzung nach, also meiner persönlichen Einschätzung nach. Wenn man 2-3 Stellen im Jahr zu besetzen hat, dann kriegt man das auch händisch ganz gut hin. Ich muss auch dazu sagen, die erste Idee im Moment ist natürlich, ChatGPT irgendwelche Stellenanzeigen schreiben zu lassen. Ich würde davon wirklich abraten, gerade in kleinen Unternehmen und sich genau dadurch abheben, dass man es nicht macht.
Das kann ich gut nachvollziehen, weil ich glaube, in kleinen Unternehmen das ganz Wesentliche ist die, jetzt muss ich das Wort richtig aussprechen, Authentizität. Und also die geht halt durch ChatGPT verloren. Und ich glaube, der Bewerber muss den Unternehmer irgendwie spüren im Prozess. Und wenn das nicht gegeben ist, dann macht man sich selber austauschbar und dann gibt es andere, bessere Angebote.
Richtig. Und ganz schlicht und ergreifend, man merkt es einfach auch. Also auch die Nutzer werden ja immer sensibler für die Texte und die Sprachart, sage ich mal, die LLMs ja auch verwenden.
Ja.
Das merke ich natürlich und das wirkt sehr lieblos.
Überfluss von Gedankenstrichen drin ist, okay, ChatGPT.
Absolut, ja, es gibt natürlich verschiedene Hinweise und, und es macht jetzt nicht den besten Eindruck, vor allem nicht bei kleinen Unternehmen, wo es, wie du sagst, um Sichtbarkeit und um Nahbarkeit auch geht.
Jetzt sind wir bei dem KI-Thema und ich springe mal weiter. Wir waren erst beim Recruiting. Jetzt werden die Leute eingestellt und ich glaube, nahezu jedes Unternehmen müsste sich jetzt und muss sich, sag mal, in spätestens 1-2 Jahren mit dem Thema KI auseinandersetzen. Das heißt aber auch, dass die Mitarbeiter auch entsprechende Kompetenzen aufbauen müssen. Was ist da deine Perspektive drauf?
Also im Grunde beschäftigen wir uns genau mit dem Thema, für Mitarbeitende Kompetenzen aufzubauen. Mhm. Das heißt, wirklich auch Schulungsmaßnahmen anzubieten. Wir sind jetzt
im Bereich KI dann.
Im Bereich KI. Also wir machen keine eigenen Schulungen, sondern wir schauen im Grunde, was braucht das Unternehmen, um eigene Automatisierungslösungen herstellen zu können. Mhm. Ich hatte jetzt das Beispiel aus unserem Unternehmen genannt. Das kann genauso funktionieren für das Business eines anderen Unternehmens. Ja. Und diese Erfahrung haben wir sozusagen jetzt auch im Portfolio, dass wir das an Firmen weitergeben. Also welche Use Cases gibt es? Wo sind die Low-Hanging Fruits? Mhm. Welche Excel-Liste geht nicht mehr auf? Mhm. Wie gut sind die Daten? Ja. Wie kann ich überhaupt lernen, Daten zu verstehen? Mhm. Und es ist natürlich eine spannende Frage, wie sehe ich das mit den mitarbeitenden Kompetenzen? Ganz schwierig. Also zum einen würde ich sagen, ich glaube, dass wir das so intuitiv lernen, wie damals Social Media auch. Mhm. Ich glaube aber auch, dass im Bereich KI sehr viel mehr Risiko steckt für den Menschen und seine Entwicklung. Also ich möchte kein Spielverderber sein.
Noch mehr Risiko als in Social Media?
Noch mehr Risiko als in Social Media. Das ist genau der springende Punkt. Ja. Ne? Prinzip ist einfach, ich hatte neulich, war neulich auf einer Veranstaltung, da war eine gestandene Unternehmerin und die schwärmte davon, mit ihrem Freund Chatty im Auto per Sprachfunktion ein Gespräch geführt zu haben, wie mit einem Menschen. Mhm. Und ich kann das nachvollziehen, und gleichzeitig müssen wir natürlich aufpassen, denn im Grunde ist das eigentlich nichts als Statistik in Bewegung, die sich, sage ich mal, wie ein menschlicher Verstand tarnt. Mhm. Und da mache ich mir eher Sorgen um den User tatsächlich auch. Und ich glaube, da müssen wir ganz viel Kompetenzaufbauarbeit leisten in Richtung, wie viel Vertrauen gebe ich in die Antworten, die mit LLMs zum Beispiel generiert werden. Ja. 40% im Moment sind falsch. Die Dunkelziffer ist höher, glaube ich, meine Meinung. Ja. Es klingt aber so schlüssig. Und da sind wir jetzt genau in einem Aspekt, den ich vor 20 Jahren im Studium gelernt habe. Im Psychologiestudium, da ging es um soziale Urteilsbildung. Mhm. Und letzten Endes macht diese KI ja nichts anderes, als auch ein Stück weit vom Menschen zu lernen und diese Muster der sozialen Urteilsbildung ebenfalls zu übernehmen. Mhm. Und da ist natürlich das Problem, umso schlüssiger etwas klingt, umso eher vertraue ich und glaube ich. Ja. Und nur weil es aber schlüssig klingt, ist es noch lange nicht richtig. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler und da müssen wir sensibilisieren.
Und ich glaube, dass dann auch aktuell schon Mechanismen eingebaut sind, die durchaus dazu beitragen sollen, dich, ich sag mal, süchtig zu machen. Also wenn ich mir anschaue bei ChatGPT, der erste Satz ist nahezu immer irgendwie Lobwürdigung. Hey, das ist eine echt mega geile Frage. Das ist so genial oder irgendwas so, wo man dann erstmal seinen Dopaminschub kriegt und sich denkt, boah, geil, das Ding versteht mich ja richtig und damit verschwindet die ganze Kritikfähigkeit auch.
Genau, und da hast du zwei Punkte genannt. Zum einen den Dopaminschub auf den Punkt, Stefan. Darum geht's. Ne? Also man merkt ja auch, wenn man längere Zeit, muss man sich selber mal beobachten, da am ChatGPT hängt, wie nervös man wird. Ja. Ne? Das muss man mal selber beobachten, wie nervös man wird. Und dann greift man wieder zu dem Ding und wieder und wieder. Ja, es liegt Suchtpotenzial drin und es aktiviert definitiv das Belohnungszentrum in unserem Gehirn. Und das entsteht natürlich durch die Anerkennung zum einen. Und zum anderen fast noch ein bisschen gefährlicher durch Empathie, was in dem Fall natürlich kalte Empathie ist, weil einfach generiert. Und so entsteht eben diese Verbindung, diese falsche, unechte Verbindung. Und gleichzeitig hat es natürlich auch Vorteile, weil wir Menschen teilweise noch weniger empathisch sind als ChatGPT.
Also das nimmt absurde Züge an. Ich habe jetzt kürzlich mal eine Frage bei ChatGPT gestellt und eine Situation geschildert, die, sagen wir mal, nicht so ganz angenehm war. Und dann erst mal, toll, dass du mir überhaupt die Frage stellst und ich fühle dich wirklich, Stefan. Und ich, nein, du fühlst mich nicht. Also von daher, da braucht man echt Kompetenz und muss wirklich gucken, was passiert da. Ja.
Absolut.
Ja. Und das ist natürlich im Arbeitskontext auch immens wichtig, dass die Mitarbeiter das dann entsprechend lernen.
Insbesondere im Arbeitskontext, denn was ich auch ganz häufig beobachte, ist, dass man auch diesen Aussagen so stark vertraut, dass man überhaupt nicht mehr hinterfragt. Ja. Und das ist ähnlich, wie wenn du einen guten Vertriebler im Haus hast. Wenn der dir das wundervoll erzählt und dir ganz viel Anerkennung gibt und genau das und Verständnis und Empathie, und eine tolle Lösung, ja, die natürlich alles sofort löst, dann glaubst du, das ist eben da genauso. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Und ich glaube, da haben wir aktuell einen blinden Fleck, auch in den Management-Etagen. Absolut. Dass wir da nicht stärker, also wir geben gerade Prompting-Kurse. Aber damit ist die Sache nicht gelöst. Nee. Wir müssen lernen, und wenn wir uns wirklich gegen KI behaupten wollen, und es wäre schlimm, wenn nicht, dann müssen wir lernen zu hinterfragen und das Instrument als Tool zu nutzen und nicht zu sagen, gib mir mal eine Strategie aus, die ich dem Vorstand präsentieren kann. Das geht nicht.
Ja. Zumal das ja ganz oft die falsche Frage ist. Also ich habe das schon jetzt oft erlebt. Leute gehen zu ChatGPT und sagen, mach mir mal ein Vertriebskonzept für die Firma samt Rahmendaten und so weiter. Haben sie hinterher ein Vertriebskonzept. Das bringt ihnen aber nichts, weil ChatGPT hat gar nicht hinterfragt, brauchst du überhaupt ein Vertriebskonzept? Brauchst du nicht vielleicht viel eher eine Strategie?
Ja, und genau, du brauchst nicht eher eine Strategie. Und gleichzeitig, wenn es dann dieses Vertriebskonzept ist, dann kriegst du genau dieses, das, was alle machen, dieses furchtbare Mailing-Market, wo ChatGPT dir dann sagt, du brauchst auf jeden Fall 7 Follow-ups.
Ja, wobei ich glaube, das kommt von den Baulig-Brüdern, das kommt gar nicht von ChatGPT.
Ja, das nimmt er aber auf, das ist das Problem.
Kann sein, ja. Okay, jetzt hast du aber gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, da würde ich gerne auch noch drauf eingehen. Im Management, in der Führung bei den Unternehmern, worauf müssen wir denn achten in der Führung, um dieses KI-Thema mit einzubeziehen? Weil ich meine, ich glaube, wir sind gerade in einer Übergangsphase. Wenn ich spinne jetzt einfach mal rum und gehe mal 5 Jahre weiter, dann sind so Roboter fertig. Elon Musk, ob der seinen fertig kriegt, weiß ich nicht, aber vergleichbare, die dann als zusätzliche Kollegen noch mit im Team sein werden, was natürlich die Führung komplett anders macht. Also das wäre das ganz weit in die Zukunft gesponnen. Und jetzt sind wir in einer Art Übergangsphase. Was heißt es jetzt für mich als Führungskraft, dieses KI-Thema?
Erstmal ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Lernen, verstehen. Mhm. Was ich beobachte in den Unternehmen aktuell ist, viele haben gerade einen KI-Spielplatz und nennen das dann Bottom-up. Mhm. Das kann gut sein als Zusatzstrategie. Mhm. Und das finde ich in Ordnung. Auch diesen Spieltrieb, die Neugierde der Mitarbeitenden ausleben zu lassen, das ist schön. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, viele Lizenzen kosten so viel wie ein Mitarbeiter Bruttojahresgehalt. Da kann ich nicht viel spielen. Ja? Da kann ich mit der kostenlosen Version spielen, aber wenn es dann ernst wird und ich möchte das implementieren, dann entstehen so hohe Kosten, dass ich mir das sehr gut überlegen muss, was ich eben wie auch einsetze. Und ich glaube, und deshalb, wir beschäftigen uns mit dem Inhouse-KI-Kompetenzaufbau in kleinen Steps. Also was wir tun, ist wirklich die Leute in den Start zu bringen und zu sagen, was braucht ihr, wo ist euer Reifegrad, wo könnt ihr den nächsten Schritt machen, was sind low-hanging fruits. Mhm. Wir haben eine furchtbar schwäbische Strategie. Mhm. Sparsam, aber auf den Punkt. Und ich persönlich finde, dass das ein kluges Vorgehen ist. Also ich habe es ja selbst erlebt, deshalb kann ich es aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Du musst erstmal verstehen, wie funktioniert das. Du musst Daten verstehen. Du musst verstehen, wie sind die gelabelt. Mhm. Du musst, also natürlich musst du das nicht mehr selber machen. Ja, du brauchst jetzt keine SPSS oder wie ist das da?
Ja, genau.
Brauchst du vielleicht nicht mehr.
Ja.
Aber du brauchst ein Verständnis. Du musst es verstehen, wie funktioniert das Ding im Hintergrund. Also musst du Daten verstehen. Du musst ein bisschen was vom Scripting verstehen, wenn du automatisieren willst zum Beispiel. Du musst ein bisschen was von Supervised und Unsupervised Learning verstehen. Mhm. Wie funktioniert das denn eigentlich? Und ganz wichtig, da habe ich neulich einen LinkedIn-Post gemacht, da wurde ich wirklich fast zerrissen. Er hat gesagt, du musst auch Psychologie verstehen. Und dann sind die alle in die Luft gefahren, haben gesagt, um Gottes Willen, das ist doch nur KI, ist ja nur Software. Und nein, das ist es nicht. KI lernt Muster. Persönlichkeiten bestehen aus Mustern. Mhm. Und das kennst du noch viel besser, da kannst du Geschichten von erzählen.
Ja.
Wir Menschen sind auch konditioniert, das heißt, wir sind auch programmiert. Und wenn ich dieses Skill ausblende, dann lasse ich mich nicht durch die Maschine manipulieren, weil die Macht hat keine Maschine.
Mhm.
Aber ich manipuliere mich selbst und mein Team, wenn ich eben nicht darüber aufkläre. Das sind die Skills, die ich erstmal brauche, damit ich mir kein I für ein O vormachen lasse.
So, jetzt haben wir ein Problem meines Erachtens nach, wenn ich jetzt gerade so ein kleines, mittleres Unternehmen angucke und jetzt den Unternehmer als Inhaber, der sollte erstmal fachlich in seinem Bereich, was weiß ich, ein Softwareunternehmen, dann sollte er natürlich von seiner Software, gegebenenfalls von der Programmiersprache, die sie nutzen, Ahnung, also in dem Bereich braucht er Ahnung. Er braucht wahrscheinlich Projektmanagement-Skills, er braucht sicherlich strategische Skills, er braucht noch Führungsskills, dann kommen noch irgendwann die KI-Skills dazu. Und wenn ich mir angucke, was ein Unternehmer alles heutzutage können und wissen muss, dann bleibt noch irgendwie so ein kleiner Splitter übrig für KI, weil er sowieso schon keine Zeit hat.
Ja, ich glaube, da müssen wir unterscheiden, was ist die Rolle des Unternehmers und was ist die Rolle der Mitarbeitenden. Also wir zum Beispiel gehen immer so vor, dass wir sagen, der Unternehmer ist das Bindeglied. Genau was du sagst, der braucht diese Vogelperspektive und den Querschnitt. Und das ist auch meistens, was der Unternehmer am besten kann. Und das gilt auch für KI. Er muss sein Business verstehen und muss verstehen und vorgeben, was sinnvoll ist. Und dann können das Mitarbeitende umsetzen. Also wir, und da gibt es viele Wege nach Rom, es gibt viele Wege, das umzusetzen. Ich sage nur, wir machen es so, dass wir sagen, wir bilden zum Beispiel zwei Leute aus. Da gibt es auch Fördermöglichkeiten, auch insbesondere für kleine Unternehmen unter 50 Mitarbeitende, dass man wirklich sagt, man positioniert Digitalisierungsskills bei zwei Leuten, je nach Unternehmensgröße. Und die fungieren sozusagen als Botschafter und rollen das im ganzen Unternehmen aus. Und Hintergrund ist
Also
einfach,
nicht alles selbst machen als
auf
Unternehmer.
gar keinen Fall. Und irgendwann kauft man sich was ein und irgendwann kauft man sich einen KI-Assistenten dazu und irgendwann verbindet man Gen-AI-Modelle mit eigenen Automatisierungslösungen. Aber das wächst ja über die Zeit. Und die Rolle des Unternehmers, was ich bei unseren Kunden sage, ist Bindeglied.
Ja, du hast gerade Förderprogramme angesprochen. Was gibt es da für kleine Unternehmen?
Also es gibt natürlich verschiedene Digitalisierungsprogramme. Es gibt auch die Möglichkeit, eben Mitarbeitende tatsächlich schulen zu lassen, wenn es angemessen ist, wenn es passt auch, dass man wirklich auch 100% der Weiterbildungskosten bekommt, zum Beispiel sogar Lohnzuschüsse in manchen Förderprogrammen. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten und sehr attraktive Möglichkeiten, weil eben auch das Ziel ausgelobt wurde, Digitalisierung in Deutschland voranzubringen.
Was ja bislang nicht wirklich funktioniert, aber das ist ein anderes Thema.
Da hast du recht, ja, das ist ein anderes Thema.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir einen ziemlichen Rundumschlag gemacht über Recruiting, KI, Führung und so weiter. Gibt es noch irgendwas so zum Schluss, wo du sagst, da haben wir jetzt noch kein Augenmerk drauf gehabt, was noch super wichtig ist zur Ergänzung?
Nein, ich glaube, wir haben ganz viel angesprochen und genau, haben jetzt tatsächlich einmal den Kreis geschlossen.
Ja, cool. Dann danke ich dir fürs Gespräch und ich hoffe, dass für euch eine Menge rumgekommen ist. Natürlich werden wir dich verlinken. Gegebenenfalls, falls du einen Link zu Förderprogrammen hast, werden wir es auch irgendwie drunter machen, dass ihr da dann weitere Informationen bekommen könnt. Dann danke ich dir, Karin.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.